Heute Taufe. Wow. Also ich werde heute ein bisschen über Taufe reden. Und ich freue mich sehr. Und als ich so drüber nachdachte, über Taufe und was Jesus getan hat, sind mir noch mal ein paar Dinge bewusst geworden und aufgefallen. Und die will ich mit uns teilen. Kann ich? Okay. Taufe. Ich würde gerne eine Bibelstelle mit uns lesen, Matthäus 13, ab Vers 13. Da heißt es, da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich will hier nicht lang bleiben, aber ich will einen Gedanken nochmal herausstreichen, der mich immer noch begeistert. Und zwar, ich glaube, man muss nicht viele Worte verlieren, also wenn man über Jesus nachdenkt, auch wenn man nicht so viel Ahnung hat. Und umso mehr man in die Bibel schaut, umso mehr stellt man fest, wow, hier ist wirklich ein besonderer Mensch. Hier ist jemand, der beansprucht sogar Gott zu sein. Und wenn er Gott ist, dann ist er ganz sicher anders als ich. Also da brauche ich nicht viel Vorstellungskraft. So, dann ist er größer als ich, dann ist er schöner als ich, dann ist er auch besser als ich. Und Johannes war Johannes der Täufer war in der Wüste und er hat den Leuten gut eingeheizt. Also das kann man schon so sagen. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt dem Zorn Gottes entfliehen? Kehrt um, lasst das Böse hinter euch. Ihr Schlangenbrut und Otterngezücht, so, also selbst damals war das nichts Freundliches, so. Weil er irgendwie darauf hingewiesen hat und sagte, zwischen dem, wie Gott ist und zwischen dem, wie ich bin, besteht ein Unterschied. Und wir sollen das Böse lassen und wir sollen zu dem Guten zurückkommen. Und dann kommt Jesus, der selber Gott ist, und Johannes erkennt das und er bringt die einzig richtige Reaktion, zu sagen, weißt du, wenn es einer nötig hat, von uns beiden getauft zu werden, dann bin ich das Johannes. Jesus, du sicher nicht. Und Jesus sagt, aber lass es so. Und was er damit ausdrückt, ist, ich bin nicht ein ferner Gott, sondern ich bin Gott und ich wurde Mensch, so wie du. Und ich identifiziere mich mit dir, damit ich dir helfen kann. Ich bin nicht ein Gott, der ferne ist, sondern ich bin der Gott, der dir nahe kommt und der in deine Welt eintaucht, damit ich dich herauslösen kann in meine Welt. Und dann heißt es, da gab er Johannes ihm nach. Und als Jesus getauft war, also damals, Jordan, Wasser, die wurden so richtig unter Wasser gebracht. Wir versuchen das heute in der Elbe auch. Also runterkriegen kriegen wir noch hin. Hoch, je nach Strömung. So, also so richtig runter. Und dann kommt er raus. Heißt es, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe da, öffnete sich der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich finde, hier ist so viel drin, über was wir nachdenken können. Und das Erste ist, und siehe, da öffnete sich der Himmel. Oder an anderer Stelle heißt es, siehe, da zerriss der Himmel. Und es gibt noch zwei andere bedeutende Stellen, an denen dieses Zerreißen vorkommt. Und das eine ist in Matthäus 27, wo Jesus gekreuzigt wird, stirbt. Und wie er stirbt, da heißt es in Vers 51, und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Also das war ja ein ungefähr 8 cm dicker Stoff. Den haben Pferde nicht auseinanderreißen können. So, entweder ist es einfach nur eine nette, bildhafte Darstellung oder da wird etwas berichtet, was sich tatsächlich so ereignet hat. Weil die Jünger haben ja genau davon gesprochen und es gab ja genügend Zeitzeugen, die sagen könnten, wisst ihr, ihr habt echt auch eine blumige Fantasie. Und dieser Vorhang, der symbolisiert ja was, der symbolisiert diese Trennung zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten, wo Gott ist. Und in das Allerheiligste durfte einmal im Jahr ein hoher Priester gehen, der Opfer bringen musste, der sich vorbereiten musste, der alles richtig gemacht hat. Wenn er das falsch gemacht hat, ist er wohl tot umgekippt. Also ich will da gar nicht zu sehr rein, aber der durfte einmal im Jahr zu dieser Stelle, wo Gott in besonderer Art und Weise nahbar war. Und mit dem Tod Jesu zerreißt dieser Vorhang als ein Symbol und ein Zeichen und eine Einladung für uns, in der Nähe Gottes zu wohnen, unter einem offenen Himmel zu leben, wie das in der Taufe Jesu bei Jesus ja auch schon passiert ist. Und es gibt eine andere Stelle, die möchte ich auch noch lesen. Jesaja 64, die Verse 1 bis 4, da drückt der Prophet Jesaja diese Sehnsucht aus. Ach, dass du die Himmel zerrissest oder aufreißen würdest und herabführest, dass die Bergen erbebten vor deinem Angesicht, wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser siedend macht, um deinen Namen deinen Feinden bekannt zu machen. Damit die Heiden, also Heiden, da will ich kurz was sagen, also das wird ja manchmal so als Schimpfwort, die Heiden, so. Also damals war das Wort anders gefüllt, also heute hört man das ja oft so herablassend. Also damals war das einfach ein Begriff für Leute, die nicht zum Volk Gottes Israel gehörten. Das waren einfach Leute, die nicht zum Volk gehörten. Das war einfach nur eine Unterscheidung. Das war, hatte nicht diesen negativen Beigeschmack, wie wir das heute manchmal mithören. Also, um deinen Namen, deinen Feind bekannt zu machen, damit die Heiden vor deinem Angesicht erzittern, indem du furchtgebietende Taten vollbringst, die wir nicht erwarteten. Ja, fahre du herab, dass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, nie vernommen, hat kein Auge es gesehen, dass außer dir ein Gott tätig war für die, welche auf ihn harren. Du kommst dem entgegen, der sich daran erfreut, Gerechtigkeit zu tun. Denen, die auf deinen Wegen an dich gedenken. Hier spricht der Prophet Jesaja über diese Sehnsucht, dass Gott den Himmel aufreißt, um so sichtbar für alle tätig zu werden, damit seine Größe, seine Schönheit, seine Güte und seine Kraft erkannt wird. Und ein Vorgeschmack von dem sehen wir in der Taufe Jesu. Als Jesus kommt, reißt der Himmel auf als ein Zeichen dafür, dass es nicht Umstände sind, die Jesus bestimmen. Als ein Zeichen dafür, dass nicht die Umgebung beeinflusst, wie Jesus handelt. Und das auch eine Möglichkeit für uns beinhaltet, dass Situationen, Umstände nicht der Maßstab sein müssen, die unser Handeln prägen. Ich komme da nachher nochmal drauf. In Johannes 1 ist dieselbe Begebenheit. Da heißt es, und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Es gibt einen Vers, über den möchte ich heute ein bisschen länger nachdenken. Der Himmel öffnet sich, und was das bedeutet, habe ich kurz angedeutet. Und der Geist kam herab und er blieb auf Jesus. Und ich glaube tatsächlich, dass es hier eine wichtige Unterscheidung gibt. Es gibt den Geist Gottes, der in mir lebt und der mir gegeben ist, einfach deshalb, weil ich Kind Gottes bin. In dem Moment, wo ich mich persönlich für Jesus entscheide und in eine Beziehung mit ihm eintrete, kommt der Heilige Geist in mein Leben und er bezeugt mir meine Gotteskindschaft und er stärkt mich in dem, dass ich der Geliebte bin. Dass ich meine Identität, der Uwe hat es heute so schön erzählt, nicht über mein Tun definieren muss, sondern dass ich definiert bin von dem, der mich liebt und von dem, der Ja zu mir sagt. So. Und das ist einfach da und das bleibt. Und egal, wie es mir geht und egal, wie ich handle, und egal, ob ich mich richtig verhalte oder falsch, der Geist Gottes bleibt in mir. Und er ist in mir ein Licht, was ich selber fast nicht auskriege. Ich kann durch schwierige Zeiten gehen. Ich kann Dinge machen, die echt mir schaden, die anderen schaden. Aber er ist in mir und er steht zu mir und er sagt Ja zu mir und er bleibt bei mir. Oh, danke Jesus. Also wirklich, danke Jesus, dass du mich nicht aufgibst in meinen schlechten Zeiten. Dass du da bist, dass du an mich glaubst. Also, das hat mich schon öfters gerettet und wird mich auch öfters noch retten. Aber dann gibt es eine andere Seite, die wir auch verspüren. Also es gibt die Seite zu sagen, der Geist Gottes ist da, egal wie es mir geht, er ist in mir. Und das ist gut in den guten Zeiten, weil ich mich einfach freuen kann, weil Gott mich liebt und weil Gott Ja zu mir gesagt hat, bevor ich Ja zu ihm gesagt habe. Und ich kann mich in dem freuen, auch in meinen schwierigen Zeiten, dass Gott mich nicht nach meiner Leistung bewertet und seine Nähe nicht abhängig macht von dem, wie sehr ich ihn suche oder nicht, sondern dass er bleibt. So, wow. Aber dann gibt es diese andere Seite und die ist nicht in mir, sondern da geht es darum, dass der Geist Gottes auf mir ist. Und das hat auf einmal gar nichts mehr mit mir zu tun, sondern mit dem Nächsten. Ich glaube, hier ist die Unterscheidung, dass der Geist Gottes in mir ist, hat vor allem damit zu tun, dass ich weiß, wer ich bin. Aber dass der Geist Gottes auf uns kommt, hat vor allem damit zu tun, dass unser Umfeld erkennt, wer in uns wohnt. Und hier geht es tatsächlich darum, sich zu verlieren. sein Leben zu verlieren, sich aufzugeben. Nichts anderes als das, was wir in der Taufe nachher nochmal symbolhaft ausdrücken wollen. Matthias, komm mal kurz vor. Ich will das mal kurz demonstrieren. Henny, ich könnte auch dich nehmen, aber du bist zu muskulös, ich krieg dich nicht. Das sind du. Wir schaffen das. In der Taufe werden wir die Täuflinge irgendwie, die werden sich ins Wasser stellen. Ich werde mich hinter die stellen und dann nehmen wir diese unter Wasser. Ich hoffe, ich kriege das mit. Bleib mal, ich stelle mal den Fuß hinter dich. Und dann nehmen wir die so runter. Ja, ich gucke gerade noch aus dem Wasser raus. Unter das Wasser. Und dann kriegen wir dich hoch. Und was wir damit symbolisieren, vielen Dank, in dem Moment sind das zwei Dinge. Zum einen, dass ich mein altes Leben, was ich ohne Gott hatte, dass ich das tatsächlich in den Tod gebe und stattdessen das neue Leben, was von Gott kommt, angenommen habe. Das ist etwas, was ich in meiner ersten Entscheidung für Jesus getan habe. Aber gleichzeitig symbolisiert es auch eine innere Haltung, zu sagen, ich will mein altes Leben, also was sich um mich dreht, auch da drin lassen. Und ich will in diesem Leben bleiben, was von ihm kommt, wo ich mich verliere um seinetwillen, wo ich mein Leben einsetze für ihn. Und wenn ich das Leben von Jesus anschaue, dann gibt es eines, was mir auffällt, dass Jesus unterwegs war und dass Leute zu ihm gekommen sind, egal wo er hingegangen ist. Und ich lese mal in Markus Kapitel 6, ab Vers 54, da heißt es, und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich, durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Ich komme nochmal zurück zur Taufe. Als Jesus sich taufen ließ, öffnete sich der Himmel. Und als der Himmel sich öffnete, ist das zweierlei. Es ist ein Zeichen, dass das, was der Prophet Jesaja herbeigesehnt hatte, sich jetzt erfüllt. Und es ist ein Hinweis darauf, dass es für den Mensch seit Jesus möglich ist, in völliger Abhängigkeit von Gott zu leben. Das klingt so fromm. Was es aber bedeutet, ist Folgendes. Je mehr ich Umstände brauche, um zu erklären, was ich tue, umso weniger bin ich in der Freiheit. Schau, wir sind jetzt 16 Jahre verheiratet. Es gibt Dinge, mit denen kämpfe ich schon länger. Je mehr ich Svenjas, also es ist mein persönlicher Gradmesser, je mehr ich Svenjas Verhalten heranziehe, um zu erklären, was ich tue, ja, weil du das und das und das, umso mehr reagiere ich auf Umstände als auf die Gegenwart des Himmels. Weil die Gegenwart des Himmels, ein offener Himmel bedeutet, ich kann leben wie Jesus. Ich kann großzügig hinwegsehen. Ich kann mich beschuldigen lassen und zu Unrecht beschuldigt werden, ohne mich verteidigen zu müssen. Schau, ich bewundere Jesus, wie er von der Masse bedrängt wird Und wie es dann heißt, und er lief einfach durch sie hindurch. Die Masse bedrängt ihn, die wirft ihm Dinge vor, die hat vor, Dinge zu tun. Und Jesus scheint es völlig egal zu sein und zu sagen, weißt du was, auf die ganzen Anklagen reagiere ich gar nicht. Schau, was ich damit nicht meine. Männer, wir halten einfach die Klappe, das können wir, und machen einfach unser Ding. Das ist nicht, was ich sage. Es gibt Zeiten, da ist es gut zu erklären, um anderen zu helfen. Aber wenn es darum geht, mich zu rechtfertigen, dann bedeutet, wenn ich mich rechtfertige durch Umstände, dass ich noch nicht in der Fülle lebe, die für mich möglich ist. Macht das Sinn? Offener Himmel bedeutet, ich lebe nicht als Reaktion auf Umstände, sondern als Gegenüber auf die Möglichkeiten Gottes. Manuel, vielen Dank für dein Zeugnis. Das ist ein weiterer Schritt. Schau, ich gucke auch auf mein Konto ab und zu. Das gibt so einen dummen Spruch. Ich habe ein Buch, da muss ich immer weinen. Mein Sparbuch. Also, ja, später dann vor Freude. Also, wenn das Sparbuch bestimmt, was ich tun kann, bedeutet das nicht offener Himmel. Wenn mein Terminkalender sagt, was ich tun kann oder was nicht, bedeutet das nicht offener Himmel. Was bestimmt mich? Und Jesus hat uns was vorgelebt, um uns eine Einladung zu schenken von dem, was es heißt, einen offenen Himmel zu haben und in einem offenen Himmel zu denken, zu erwarten und zu leben. Und einer der sichtbaren Auswirkungen lesen wir in Markus 6, dass die Leute von Jesus hören und sie die Kranken zu ihm bringen, dass dort, wo sie den Saum seines Gewandes anrühren, gesund werden. Und am Schluss heißt es, und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Ihr Lieben, was mich fasziniert, dass der Geist Gottes so sichtbar auf Jesu Leben war, dass die Leute ihn berühren wollten. Also das ist nochmal eine andere Form. Also manchmal kennen wir das ja, dass wir sagen, oh, da hatten wir echt eine Begegnung mit jemand und da ist was passiert und die Leute hatten irgendwie Sehnsucht und wollten mehr von Gott. Aber bei Jesus heißt es, oder von Jesus lesen wir, dass wo sie nur hörten, dass er hinkommt, dass die Leute angezogen waren. Und das Interessanteste finde ich, Jesus hatte nie irgendwelche Lehreinheiten über berühre mich. Touch me. So, berühre mich und du wirst geheilt. Sondern von seinem Leben ging so viel Kraft aus, dass die Leute eine Erwartung hatten zu sagen, das, was dieser Jesus hat, das dreht sich so sehr um den Nächsten und es ist so sehr Ausdruck von Gottes Kraft und Gegenwart. Ich will da auch rein. Ich will da auch rein. Und für alle, die sagen, weißt du, Markus, das ist super, dass Jesus mich liebt, aber ich hätte gerne mehr. Ich glaube, heute ist dein Tag. Es gibt nicht nur Geist Gottes in mir, sondern es gibt auch die Dimension von Geist Gottes auf mir. Und da geht es nicht mehr um mich. Und das Spannende ist, das ist nichts, was bleibend ist, also automatisch, sondern bei Jesus war es bleibend, weil er alle Zeit in der Gegenwart Gottes war. Ich bin mal näher, mal nicht so nah. Es gibt Zeiten, da ist mir das echt ferne. Vor kurzem hatte ich ein Erlebnis, da kam ich mit einem Unternehmer ins Gespräch. Und ohne, dass er mir was erzählt hat, wusste ich, dass er eine schwierige Zeit hat, das ihn vieles herausfordert, dass, also die Firma läuft blendend, aber dass er angefangen hat, den Stress mit Dingen zu kompensieren, die ihm und seiner Gesundheit schaden. Ich will gar nicht tief reingehen und sonst wie viel erzählen, weil darum geht es nicht. Und ich komme mit ihm darüber ins Gespräch und da hat etwas angefangen zu passieren, wo ich erwarte, dass da am Ende so eine Berührung steht, dass Gott ihn wiederherstellt und dieser gute Mann eine Beziehung mit Jesus anfängt. Das ist das Leben, wovon Jesus spricht, wozu er uns einlädt. Und das hat etwas damit zu tun, die Gegenwart Gottes wertzuschätzen und den Geist Gottes zu suchen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir seit Jesus, dass der Himmel zerrissen ist, dass der Vorhang zerrissen ist, dass wir allezeit Zugang zu dem Allerheiligsten haben und als Reaktion auf Gott leben können und nicht auf Umstände reagieren müssen. So. Ja. Ich habe zwei Einladungen heute. Und es gilt eigentlich für uns alle. Die erste Einladung ist die, wenn du sagst, das wurde heute schon ein paar Mal angesprochen, Gott wirbt um mein Herz. Und ich habe manches gehört, da war auch manches echt schräg. Und ich weiß nicht viel über Gott und gemacht habe ich schon mal gar nichts dafür. Aber ich würde ihm eine Chance geben. Und wenn es stimmt, dass er gut ist und wenn es stimmt, dass er mir alles vergeben hat, und wenn es stimmt, dass er mir eine Hand reichen möchte, weil er mit mir leben möchte und weil er mein Leben neu gestalten möchte, wenn du sagst, das ist, was ich gerne hätte und dem möchte ich eine Chance geben, dann möchte ich dich bitten, nachher kurz aufzustehen. Und ich würde gerne mit dir beten. Und das Zweite, ich glaube, Gott hat eine Einladung für uns. Und da geht es nicht Geist Gottes in mir, sondern Geist Gottes auf mir. Und ich glaube, die Einladung besteht genau darin, sich selber zu verlieren und zu sagen, ich möchte aufhören, mich um mich selber zu drehen. Und ich möchte aufhören, mich auch ständig um mich und meine Probleme, meine Herausforderungen, meine Kämpfe und meine Krankheiten zu drehen. Weil ich weiß, dass Gott es wert ist, ihm alles zu geben. Und dass er es wert ist, ihm nachzufolgen. Und dass es im Kern gar nicht um mich geht, sondern dass ich froh bin, dass er mich erlöst hat. Und dass ich die Dinge sehen werde, die Jesus mir vorgelebt hat. Ich will das. Ich habe da wirklich Sehnsucht danach. Und wenn dir das so geht, dann möchte ich dich bitten, gleich nach vorne zu kommen, dich einfach vors Kreuz zu knien und das Jesus zu sagen, ich will mehr von dir und ich will mich verlieren und ich will dich finden und ich will dein Leben finden und zwar das übernatürliche Leben, das du vorgelebt hast. Und wenn du sagst, es gibt Dinge, da muss Gott erstmal was in mir tun, dann gibt es auch ein Gebetsteam, die gerne für dich beten. Also wir werden heute auf jeden Fall was tun. Man kann auch sagen, ich mache nichts, ist ja auch eine Entscheidung, oder ich gehe essen, ist auch eine gute Entscheidung. Aber wir haben ein paar Möglichkeiten, uns zu entscheiden. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, um uns einzuladen, ich glaube, dass Gott tatsächlich gut ist. Und da, wo wir anfangen, unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen, da wird er sich um unsere Anliegen kümmern. Und da das nicht nur ein Spruch ist, sondern eine Realität, ich habe ein kurzes Zeugnis. Ich kämpfe seit 8 Wochen mindestens mit üblen Knieschmerzen im linken Knie. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich habe Nächte, in denen ich kaum schlafe vor Schmerzen. Manchmal die Svenja aufwacht, weil ich unter Schmerzen nicht der Leiseste bin. Oder also entweder eine Memme oder eher, weil ich wirklich so Schmerzen habe. So, also ich lasse mir auch Backenzähne ohne Spritze ziehen, weil ich Angst davor habe. Also ich halte Schmerzen aus, aber das war echt übel. Und es gab vorhin diesen Aufruf, Gott nochmal neu zu sagen, ich will dir mein Leben geben. Und ich dachte, ich will das. Ich will das immer wieder tun, weil ich das brauche. Und ich dachte, um das auszudrücken, gibt es nichts anderes, als auf die Knie zu gehen, was scheiße wehtut. Aber ich dachte, macht nichts. Es geht nicht um mich. Und als ich so kniete und sagte, Jesus, es geht nicht um mich und es geht nicht um mein Leben und es geht auch nicht darum, ob das gerade wehtut oder nicht, sondern es geht darum, dass du gut bist und dass ich mehr von dir in meinem Leben sehen will. Da hatte ich das Gefühl, wie wenn er sagt, und das wirst du sehen. Und eine Auswirkung davon ist auch, dass sein Leben kommt. Und sein Leben bedeutet, Krankheit geht. Und seitdem ich aufgestanden bin, habe ich keinen Schmerz mehr. Und in der Mitte von dem, dass ich dort gekniet habe, ist der Schmerz weg. Ich glaube an einen lebendigen Gott, der wirklich berührt und der uns ernst nimmt und dem wir gerne unser Leben anvertrauen dürfen. So, können wir einmal miteinander aufstehen? Bitte. Diese Einladung, die Svenja aus, oder das, was am Anfang kam, ein jeder habe etwas, hat genau damit zu tun, zu sagen, Jesus, ich will mehr von dir, weil ich möchte etwas auf meinem Leben tragen, was nicht nur in mir ist, sondern auf mir und was für andere gedacht ist. Und ich will uns 3 Möglichkeiten geben. Vielleicht können wir kurz die Augen schließen und uns kurz Gedanken machen über 4 Möglichkeiten. Wenn du sagst, ich bin fertig, herzliche Einladung zum Mittagessen. Wenn du sagst, ich möchte wirklich Gott eine Chance geben und einen Anfang mit ihm wagen, wärst du so mutig und würdest jetzt kurz deine Hand heben, während wir alle unsere Augen geschlossen halten. So. Also wenn du das gerne möchtest, also wenn ich es nochmal machen könnte, ich würde es jeden Sonntag machen. Leider ist er so treu und verlässt mich nicht, deshalb kann ich nicht jeden Sonntag wieder neu sagen. Aber Jesus ist das Beste meines Lebens. Wenn du sagst, ich will Gott eine Chance geben, ich warte ganz kurz. Wenn du deine Hand heben möchtest, dann vielen Dank. Dann würde ich noch ein Gebet sprechen. Und wenn du das danach immer noch möchtest, vielleicht kannst du auch Amen sagen. Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Und ich habe nicht viel Ahnung von dir, aber was ich verstanden habe, ist, dass du gut bist und dass du mich meinst. Und dass es dir nicht um meine Fehler geht, sondern dass du meine Fehler bezahlt hast am Kreuz. Und dass du mir jetzt eine Hand ausstreckst, weil Vergebung möglich ist und weil du mich einlädst, Teil dieses Reiches zu sein und Kind Gottes. Und ich will zu dem Ja sagen. Amen. So, und wenn du das zum ersten Mal gemacht hast, herzlichen Glückwunsch. Du bist Kind Gottes. Was das bedeutet, können dir andere erklären, wenn das einfach nochmal neu war. Ist das auch eine gute Entscheidung? Und wenn du jetzt sagst, ich will wirklich mehr Geist Gottes auf mir und ich will mein Leben einsetzen für andere, darf ich dich nach vorne rufen? Was auch immer das für dich bedeutet, aber es bedeutet, auf jeden Fall nichts Heimliches, sondern sein Leben einzusetzen. Klär das selber mit Gott. Vielleicht spielen wir noch was oder weiß ich auch nicht, wie wir weitermachen. Wer essen will, kann essen. Wer sagt, er hätte wirklich gerne noch Gebet, weil er merkt, es gibt Dinge in ihm, wo Gott ihn wirklich berühren darf, kommst du bitte hier nach vorne. Uwe, du wolltest beten. Komm rein. Er kommt. Dann komm hier nach vorne, der Uwe wird beten. Vielleicht betet auch noch eine Frau für dich, wenn du Frau bist und lieber von der Frau Gebet hättest. Ich überlasse uns irgendwie Gott. So. Okay. Vielleicht, die ihr kniet, drückt ihr Gott das irgendwie aus, wie es euch möglich ist. Laut oder leise oder. Also, ich glaube, das hilft manchmal, etwas zu tun, was uns herausfordert. Danke.